Ich wende, dass man halt darf sitzen. Was? Hör sie halt an. Schau an. Einmal ganz ein Haufen. Eins, zwei, drei. Also das ist jetzt so. Ja, vielleicht, ich möchte jetzt also zunächst das aristotelische Weltbild schildern, das, sage ich, seit dem 12. Jahrhundert bis ins 16. Jahrhundert allgemein anerkannt worden ist. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts fing man dann freilich an, diese aristotelischen Ideen zu kritisieren, zu bekämpfen, wobei man zunächst in Aristoteles mit seinen eigenen Waffen bekämpfte, was dann natürlich nicht gerade zu sehr großen Erfolgen geführt hat. Es hat dann eben eine Zeit lang gedauert, bis man überhaupt Gesichtspunkte gefunden hat, die man dem aristotelischen Denken entgegensetzen konnte, sodass tatsächlich etwas Neues dabei herauskam. Man muss die aristotelische Philosophie und das aristotelische Weltbild nicht nur deshalb kennen, weil es eben so lange geherrscht hat, sondern man muss es auch kennen, damit man sieht, dass es sich hier um ein eigentliches Weltbild handelt, also um eine Schau der Welt, in der alles seinen richtigen Platz findet und wo man eben zu jeder Frage einen Standpunkt finden kann, aus dem man dann diese Frage beantworten kann, oder man kann die Dinge eben auf dieser Basis wirklich erklären. Wir finden diese Erklärungen häufig falsch, aber das ändert nichts daran, dass man sie eben so erklären konnte, und das hat den Leuten ungeheuer eingeleuchtet und war wirklich eine Grundlage für das Denken. Und darum ist es ganz ungeheuer schwierig gewesen, sich von diesem aristotelischen Denken zu befreien, weil man einen großen Schatz von Gesichtspunkten, von sinnvollen Gesichtspunkten aufgeben musste. Was man dafür erhielt, war in vieler Hinsicht sehr armselig. Die moderne Naturwissenschaft liefert eben kein Weltbild mehr im Sinne des Aristoteles, sondern ihrer Methode nach kann sie immer nur Einzelfragen lösen, und das hat man natürlich zunächst sehr bitter empfunden, und jedenfalls viele Leute, nicht wahr? Das gab dann andere, die haben aus anderen Gründen das wieder gerade besonders geschätzt, und darum war also der Kampf gegen den Aristoteles eine Hauptbeschäftigung der Gelehrten, sagen wir, von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Und die aristotelische Philosophie ist dann eigentlich so im Weltbewusstsein erst durch den Cartesius endgültig abgeschafft worden und eben durch den Cartesianismus ersetzt worden, der auch noch beanspruchte, ein Weltbild zu liefern. Der Cartesius steht sozusagen mitten zwischen der alten und der neuen Zeit. Und je nachdem, nicht wahr, wenn wir zurückblicken, dann scheint uns der Cartesius immer in vielem noch archaisch. In seiner Zeit war er aber gerade ungeheuer modern, weil man eben das, was er Neues brachte, besonders empfunden hat. Nun soll man in einer solchen Vorlesung vielleicht noch etwas über Literatur sagen. Nun, es gibt von einem Herrn Crombie, ein Buch von Augustin bis Galilei, das ist der Titel. Wobei der Galilei nicht mehr vorkommt, denn ich habe ihn nur so ausgedrückt. Also das ist eine Schilderung des mittelalterlichen naturwissenschaftlichen Denkens. Das ist ein sehr gutes Buch. Es ist ursprünglich auf Englisch erschienen. Und dann gibt es also eine deutsche Übersetzung, die ist in Köln 1959 herausgekommen. Grondi ist ein Wissenschaftshistoriker, speziell ein Medievalist. Er hat sich besonders mit dem großen Täter beschäftigt. Das war ein englischer Scholastiker, der auch politisch eine bedeutende Rolle gespielt hat. Und dieses Buch ist sehr instruktiv, es hat auch schöne Abbildungen und hat natürlich gewisse Mängel, weil er kein Physiker ist und daher dann gelegentlich ausrutscht in seinen Bemerkungen oder auch in den Erklärungen physikalischer Erwägungen. Aber das macht ja nichts, der Physiker kann sich gerade darin üben, festzustellen, wo er es besser weiß. Dann möchte ich für alle, die sich für Wissenschaftsgeschichte überhaupt interessieren, möchte ich noch diese französische Enzyklopädie, kann man fast sagen, das heißt Histoire Générale. Das ist ein Werk, das in drei oder vier Bänden, je nachdem, welche Zeit man das Buch kauft, im Jahre 1957 in Paris erschienen ist. Und der Herausgeber heißt Daton. Das sind also so dicke, grüne Bände. Und da ist also die ganze Wissenschaftsgeschichte abgehandelt in vier oder sogar fünf so dicken Bänden. Vom Altertum bis zur Gegenwart. Die Artikel sind jeweils von verschiedenen Leuten verfasst, also meistens sind es Fachleute, teils sogar wirklich hervorragende Fachleute, die diese Artikel verfasst haben. Und da gibt es Abbildungen und es gibt zu jedem Zeitepoche, es ist nach Zeitepochen und nach Fachgebieten geordnet, wie etwa Geografie, Biologie, Medizin, Physik, Mathematik. Und diese verschiedenen Fachgebiete sind von Fachleuten bearbeitet. Und es gibt dann auch immer sehr ausführliche Literaturverzeichnisse zu jedem Abschnitt, die sehr nützlich sind. Es ist so, nicht wahr? Natürlich, wenn man Literatur angibt, ist es in diesen Gebieten immer so, dass man die meisten Bücher nicht mehr kaufen kann, weil sie schon lange außer Betrieb sind, vergriffen sind. Viele wesentliche Bücher stammen aus dem 19. Jahrhundert. Aber auf den Bibliotheken sind diese Bücher in der Regel vorhanden und man kann sie also ausleihen. Aber dieses Werk ist übrigens sehr billig. Das kostet also vielleicht 150 Franken, alle diese Bände. Wenn jemand irgendetwas investieren will, dann empfehle ich das sehr. Das sind wirklich schöne Bücher, schöne Bilder. Und wurde offenbar in einer Riesenauflage herausgegeben und ist daher äußerst preiswert. Wir haben sie auch auf unserer Bibliothek, aber soviel ich gesehen habe, fehlt doch dein Band oder der ist auch immer rausgeliehen, das weiß ich nicht. Ich habe gesehen, dass da also ein Band habe ich nicht gefunden. Da sind sie auch also die orientalischen Wissenschaften, China, Indien und so weiter. Das ist dort auch besprochen. Das so über die Literatur, die man hier zunächst betrachten soll. Nun, der Aristoteles, das ist eine Philosophie oder eine Weltlehre, die beruht einenteils auf einer kosmologischen Sicht und zweitens auf einer logischen Theorie. Und zwar ist für Aristoteles die Logik die Grundwissenschaft. Die Welt, das ist eigentlich eine, Vater Aristoteles ist, haben Sie wohl wissen, ein Schüler Platons gewesen. War dann Lehrer, Philipp von Mazedonien hat ihn engagiert als Hauslehrer für den Alexander den Großen. Dieser Unterricht hat aber wahrscheinlich nicht sehr viel Früchte getragen. Und Aristoteles hat dann in späteren Jahren in Athen eine Schule gegründet, das Lyzeum. Das war eine Konkurrenzschule zu der von den Platonschülern, anderen Schülern Platons gegründeten Akademie. Die Platonische Akademie hat also bis zur Zeit des Kaisers Justinian, das war im 4. Jahrhundert, gestanden, hat sie als heidnische Schule vor dem christlichen Verdienischen Kaiser aufgehoben worden. Nun, die platonische Tradition bei Aristoteles äußert sich darin, dass für ihn auch das Begriffliche höher steht als die materielle Wirklichkeit. Und dass die Begriffe bilden eine hierarchisch gegliederte Welt. Und diese Begriffshierarchie zu analysieren, ist eben Aufgabe der Logik. Und dabei ist es immer so, dass Begriffe, die logisch höher stehen in diesem pyramidalischen Aufbau, denen wird auch eine höhere Seinsqualität zugeschrieben. Dieser Gedanke, dass mir etwas stärker oder schwächer existieren könnte, ist uns etwas fremd, nicht wahr? Aber das ist natürlich ein Wertmaßstab, der dahinter steht. Also die höhere Existenz, die intensivere Existenz ist eben gemeint als ein, das ist ein höherer Wert. Und Gott ist auch der höchste Begriff und ist dann das höchste Sein und existiert eben am stärksten und alles fließt von diesem Gott aus. Nun, weil das so ist, so hat man also zum Beispiel in dem Hortus Deliciarum der Harald von Landsberg, das war eine Klosterfrau, eine Äbtissin, und die hat kurz vor 1200 für ihre Klosterfrauen eine Art Enzyklopädie in der Bauungsbuch verfasst. Das heißt, Hortus Deliciarum, also der Lustgarten, nicht der Deliciae, das sind die, das, was einem wohltut. Und das ist der Hortus, ist der Garten, der Lustgarten. Und das war also ein sehr schönes, illuminiertes Manuskript, also Codex, ein großes Ding. Das war in Straßburg und ist dann im 70er Krieg, also im Krieg 1870, wo die Preußen das Elsass erobert haben, bei der Beschießung Straßburgs zugrunde gegangen. Man hat aber schon damals Durchzeichnungen der Bilder, zum Teil illuminierte Durchzeichnungen der Bilder gemacht. Und man kann also diesen Hortus Deliciarum rekonstruieren. Da gibt es also wunderbare Bilder, die eben das ganze mittelalterliche Weltbild noch in einer primitiven Form illustrieren, nämlich um 1200 setzt die Rezeption des Aristoteles erst ein. Der Aristoteles ist wirklich erst Ende des 13. Jahrhunderts wirklich rezipiert gewesen. Aber immerhin, da kann man also sehen, mit man zeichnet das da auf, mit was ausschaut. Also, Sie müssen sich vorstellen, also was ist die Philosophie? Und die hat also eine große Krone, also kann hier so eine Schleier. Und da sitzt sie also und hier hat sie einen Mantel. Und aus diesem Mantel, diesem Zentrum der Philosophie, da fließen die sieben Ströme aus, das sind die sieben freien Künste, das Trivium, Grammatik, Dialektik und Rhetorik und das Quadrivium Arithmetik, Geometrie, Physik und Astronomie. Und auf der Krone, da hat sie, schauen noch drei Köpfe heraus. Und diese drei Köpfe, das ist dann die höhere Philosophie, Ethik, Logik und die Logik steht also in der Mitte, nicht wahr, als Zentrum der höheren Philosophie. Und das sind die drei Punkte. Also so hat man sich die Philosophie vorgestellt. Nun, der Kosmos, der bei Aristoteles sozusagen den Rahmen alles, was er sich vorstellen kann, bildet. Das ist der antike geozentrische Kosmos, und zwar in der Gestalt, die ihm die platonische Schule gegeben hat. Also der Kosmos des Aristoteles ist der platonische Kosmos. Und da ist das so, nicht wahr? In der Mitte ist die Erde und dann um die Erde herum sind die Himmelssphären, welche die Planeten tragen, und zu äußerst ist die Fixsternsphäre. Diese Fixsternsphäre wird entweder identifiziert oder dann wird sie regiert durch eine weitere Sphäre, das Primum Mobile. Alle diese Sphären, wie man sich als kristallene Kugeln dachte, also Hohlkugeln, kristallene Hohlkugeln, die sind bewegt und darum rotieren sie. Überhaupt ist die Vorstellung, dass eine solche himmlische Sphäre ihrer Natur nach dauernd rotieren könnte. Es ist nicht so, dass für jeden Planeten eine Sphäre ist, sondern das ist ein komplizierter Mechanismus. Man braucht also für jeden Planeten mindestens drei Sphären oder noch mehr, um die Bewegung der Planeten in der Ekliptik darzustellen. Denn Sie wissen ja, nicht nur die Planeten, die machen ja so. Natürlich wird bedeutet zum Beispiel beim Jupiter diese Schwankung als parallaktische Bewegung, die durch die Erddrehung zustande kommt, aber das wusste man ja nicht. Man hat durch einen kunstvollen Mechanismus das nur darzustellen getrachtet. Das kann man ziemlich gut. Der Eudoxos, ein Schüler des Plato, hat das also zuerst gemacht. Der Eudoxos war ein sehr bedeutender Mathematiker, der hat auch das Exhaustionsverfahren gefunden und er hat die Theorie der irrationalen Zahlen erfunden. Diese Sphärenkonstruktion findet sich etwa in dem Buch von Van der Waarden, Erwachende Wissenschaft, ausführlich beschrieben. Nun, im Einzelnen hat man sich dann im Mittelalter nicht mehr an diese Konstruktion gehalten, sondern man hat dann sich auf die ptolemäische Konstruktion gestützt, wie die dann bekannt worden ist, besser. Aber man hat doch diese Sphärenidee beibehalten. Dabei ist die Vorstellung die Erde ist also das Mindeste, nicht wahr, auf der Welt, in diesem Kosmos. Die Erde ist ein kalter, träger Körper und auf der Erde gibt es eigentlich keine mathematischen Gesetze. Da waltet in der Hauptsache der Zufall. Die wahre Gesetzmäßigkeit allein ist himmlisch. In diesen Himmelssphären offenbart sich eben die göttliche Vollkommenheit der Gestirnswelt darin, dass sich diese Gestirne auf gesetzmäßige Weise bewegen. Das wurde aufgefasst, auch im Sinne Platons, als Ausdruck der göttlichen Vernunft. Diese Sterne sind eben vernunftbegabt und darum bewegen sie sich so gesetzmäßig. Und der Fixsternhimmel, da bewegen sich ja die Sterne überhaupt vollkommen gleichmäßig auf Kreisen. Das ist also das Vollkommenste. Und so ist es so, dass wenn man
von der Erde aufsteigt, so steigt man immer zu höheren Sphären auf. Und zwar sind diese Sphären nicht nur höher im Sinne, dass man weiter außen ist, sondern dass man eben auch in eine vollkommenere Welt aufsteigt. Nun, der Fixsternhimmel beschließt dann, oder das Primum Mobile, den Kosmos, und außerhalb dieser Kugel ist dann schlechthin gar nichts. Kein Raum und kein Zeit, sagt er. Denn der Kosmos ist ja per Definition das, das alles umfasst, was es gibt. Daher kann außerhalb des Kosmos gar nichts sein. Das liegt in der Definition. Daher, wenn aber außerhalb des Kosmos gar nicht sein kann, kann auch dort außen kein Raum sein, denn der Raum ist ja gerade dasjenige, wo etwas einen Ort haben kann. Aber außerhalb des Kosmos kann ja nichts einen Ort haben. Also gibt es außerhalb des Kosmos keinen Raum und es gibt außerhalb des Kosmos daher auch keine Zeit, weil die Zeit nach der lebensplatonischen Lehre durch die Bewegung zustande kommt, und wenn außerhalb des Kosmos nichts ist, dann kann sich dort auch nichts bewegen und dann gibt es also auch keine Zeit. Daher ist also die Welt, der Kosmos, der muss auch endlich sein, da hat Aristoteles auch wieder sehr viele ingeniöse Theorien und Argumente beigebracht, die man alle geglaubt hat, bis ins 16. Jahrhundert. Und in dieser Welt muss man nun also die Natur beschreiben. Sie sehen daraus, dass die Interpretation, die man, ich glaube, sie geht auf Nietzsche zurück, aber wenn Sie Nietzsche lesen wollen, werden Sie feststellen, das sind lauter solche Aphorismen und das sind ziemlich viele Bände und das ist völlig ungeordnet. Man kann nicht herausbringen, wenn man bei Nietzsche einmal etwas gefunden hat, man macht sich nicht sofort eine Notiz, wo das steht. Kann man nie mehr rekonstruieren, wo das steht. Das könnte irgendwo in diesen einigen Bänden stehen, weil das Werk von Nietzsche ist total chaotisch. Er ist ja dann auch geschnappt. Also, ich glaube, das merkt man eben eigentlich schon von Anfang an. Aber ich glaube doch, dass also der Nietzsche das schon behauptet hat, dass eben die kopernikanische Lehre, die hätte eben den Menschen zu fürchten gekümmert, weil er nun nicht mehr das Zentrum der Welt sei. Das behaupten dann auch wieder die Marxisten in ihrer Kulturtheorie und das behauptet er sich nun Freud in seiner Kulturtheorie. Immer diese Behauptung, dass eben die kopernikanische Wende für den Menschen ein Tor gewesen sei, weil er nun nicht mehr das Zentrum der Welt sei. Das ist aber ein großer Unsinn. Denn das Zentrum der Welt zu sein, war gar nicht frei, sondern das war eine Katastrophe. Denn im Mittelalter war es noch viel schlimmer als in der Antike, denn im Mittelalter war ja ein Zentrum der Welt der Teufel. Ich glaube, wie Sie lesen können in Dante, da sehen Sie dieses Weltbild, das mittelalterliche Weltbild dargestellt, in den großen Gedichten der Lieder Komödie. Da ist es eben so, wenn man in die Unterwelt steigt, nicht wahr? Da kommt man ins Zentrum der Erde und dort ist der dreifaltige Teufel eingefroren in Eis, nicht wahr? Ein zottiges Ungeheuer mit drei Köpfen, ein Gegenbild der Trinität, das in jedem seiner Rachen einen der Erzvertreter ununterbrochen zerkannt, den Judas, den Brutus, nicht wahr, der den Cäsar ermordet hat, und dann noch einen, den ich vergessen habe, der wird also da auch verkauft. Und dann sind sie in der Mitte der Erde, da geht es zunächst abwärts und dann von dort her auf geht es dann wieder aufwärts auf der anderen Seite. Wenn das die Erde ist, da ist es der Teufel mit seinen drei Köpfen, das sind seine Beine, nicht? Eingefroren im Eis, der hat ein Fell. Dann kommen die hier herunter und jetzt geht es hier wieder herauf. Darum klettert sie an den Beinen des Teufels wieder aufwärts. Das können Sie, weil der eben so ein Fell hat, da kann man sich halten an diesen Haaren. Dann kommen sie hier bei den Liegenfüßern heraus und da ist dann das irdische Paradies, ein großer Berg, nicht wahr, wo zu oberst das himmlische Jerusalem ist. Von hier sind sie runtergekommen aus Italien, nicht wahr,
da kommen sie wieder herauf. Und da geht man hier eben, von hier geht man dann immer in die höheren Sphären herauf, bis man dann zum Elektron. Das heißt also, im Zentrum der Welt zu sein, das war ein großes Glück, das war eben das Teuflische. Die Welt ist eben das Reich des Teufels, nicht wahr? Der Teufel ist der Herr dieser Welt, nach mittelalterlicher Vorstellung. Und darum gelten auch auf der Erde keine Gesetze, aber wir werden. Nun, diese Vorstellung ist natürlich durchaus der Erfahrung entsprechend. Und wer also so alt ist wie ich, der ist durchaus geneigt, diesen Vorstellungen einen mindestens symbolischen Sinn zu geben. Jedenfalls meine ich, ist das eine bessere Beschreibung der Lage, in der wir uns befinden, als irgend so ein Optimismus im Stile Rousseaus, wo man die unendliche Perfektibilität des Menschen lehrt und allen diesen Unsinn, der eben mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und vielleicht noch eine Bemerkung. Also Grammatik war im Mittelalter nicht nur die Lehre von den Worten und den Satzbildungen, sondern auch allgemein Stilistik. In der Grammatik hat man auch im Mittelalter die klassischen Autoren, soweit sie noch erhalten waren, studiert. Also von Cicero hatte man vor allem gewisse philosophische Schriften, und die hat man sowohl des Inhalts wegen fleißig studiert, als auch vor allem der Sprache wegen. Also das frühe Mittelalter hatte keineswegs ein verlottertes Latein. Das ist ein Aberglaube, nicht wahr, der durch die Humanisten aufkam, dass die mittelalterlichen Mönche ein Küchenlatein geschrieben hätten. Das ist überhaupt nicht wahr. Sie haben natürlich nicht ein ciceronianisches Latein geschrieben, weil es war eine lebendige Sprache. Jede lebendige Sprache ändert sich, aber es ist ein sehr schönes und ausdrucksstarkes Latein. Und das hat man in der Grammatik studiert. Aus diesem Bild heißt es freilich nur, die Grammatik klärt, was laute Buchstaben und Silben seien. Und aus diesem Bild heißt es auch, dass die Rhetorik die Kraft der Gründe findet und die Dialektik lässt die Argumente zusammenprallen. Die Astronomie aber zieht die Vorbedeutung aus dem Namen der Sterne, also die Vorbedeutungen, das sind die Omina, aus dem Nomina. Nomen ist Omen. Weil man ja aus dem Namen der Sterne geschlossen hat, auf ihre astrologische Wirkung, das machen die Astrologen noch heute. Der Mars ist ein Gott, ein Gestirn, das den Streit erzeugt, weil eben der Mars der Kriegsgott ist. Der Jupiter ist ein Gestirn, das die königliche Weisheit erzeugt, weil eben der Jupiter der Götterkönig ist. Die Venus, die hat uns mit der Liebe zu tun, denn die Venus ist eben die Königin der Liebe. Und so hat man also allgemein aus den Namen der Sterne, die ja altbabylonisch sind und dann irgendwie mit den griechischen Namen identifiziert worden sind, auf die Wirkung dieser Sterne geschlossen. Darum, Nomen ist Omen, der Name ist eine Vorbedeutung. Nun, wenn man nun dieses kosmische Schema des Aristoteles hat, dann muss man jetzt also mit diesem Schema, da passt diesen Kosmos, da muss man jetzt alles ordnen, und was geschieht eben zuletzt mit der Logik. Nun, hier ist es so, dass die Begriffe zwar mit Ideen sind, wie bei Plato, die an einem himmlischen Ort aufbewahrt werden, sondern Aristoteles, der immer gegen Plato polemisiert in dieser Hinsicht, fasste die Allgemeinbegriffe als eine Art Kräfte auf. Er nannte das mal Entelechien. Und zwar ist es so, ein Begriff ist im Allgemeinen nur potenziell vorhanden. Dann ist er also sozusagen passiv. Er schläft. Und nun, wenn der Begriff aktiv wird, im Aktiv, dann besteht seine Aktivität darin,
dass er die Materie, die immer vorhanden sein muss, und diese Materie ist eine vollkommen gestalt- und eigenschaftslose Matrix, ein Mutterboden des Geschirrs. Die Begriffe ergreifen nun diese gestaltlose Materie und geben ihr Gestalt. Darum heißen sie dann in der scholastischen Philosophie substanzielle Formen. Für die aristotelische Denkweise, auch für das ganze Mittelalter, ist darum die Unterscheidung von Form und Inhalt, die uns ganz natürlich scheint, wäre die ganz unverständlich gewesen. Denn der Inhalt, das Wesen der Dinge, besteht in ihrer Form. Die Materie hat ja kein Wesen, die ist ja formlos, gestaltlos, eigenschaftslos. Wenn man also das Wesen eines Dinges erkennen will, dann muss man das begriffliche Wesen erkennen, denn das Wesen eines Dinges ist immer begrifflich. Nun, wenn es sich um begriffliche Gegenstände handelt, also wenn man zum Beispiel einen Kreis sich vorstellt, dann kann man schon sagen, das Wesen des Kreises besteht in seinem Begriff, also als Ort aller Punkte, die von einem Punkt ein bisschen Abstand haben, etwa nicht wahr? Damit ist der Kreis erklärt. Also die Definition macht schon das Wesen so eines idealen Objektes wie des Kreises aus. Aber Aristoteles geht viel weiter. Er war auch der Auffassung, dass etwa ein Mann wie Sokrates nur erkannt wird, wenn man das begriffliche Wesen des Sokrates erkenne, und dieses kann man definieren. Das ist also eine völlig andere Vorstellung darüber, dessen, was ein Begriff sein soll. Und darum ist es klar, weil das begriffliche Wesen überhaupt das Wesen der Dinge ausmacht, so ist natürlich die logische Analyse der Königsweg zur wissenschaftlichen Erklärung aller Dinge. Nun, man hat schon im Mittelalter Roszelin, also das war im 12. Jahrhundert, hat man dann angefangen zu zweifeln an diesen Lehren. Aber es gab also diesen Streit zwischen den sogenannten Realisten und den Nominalisten. Die Realisten waren eben diejenigen, die im Sinne des Aristoteles oder sogar fast platonisch die Realität der substanziellen Formen anerkannt. Der Roszelin hingegen, der war eigentlich ein Materialist. Der hat erklärt, das sei doch alles Unsinn. Diese Allgemeinbegriffe, das seien bloße Namen, mit denen wir Menschen die Dinge irgendwie benennen und zusammenfassen. Und er ging so weit zu sagen, diese Namen seien bloße Flatus Vocis, ein bloßer Hauch des Mundes. Also er hat die Begriffe sozusagen reduziert auf den Sprechakt, auf den physikalischen Sprechakt. Das ist doch wirklich Unsinn. Ich meine, dann sieht man schon, dass die ganze Sache auch falsch sein muss. Man kann doch nicht behaupten, dass ein Begriff darin besteht, dass er also als Wort ausgesprochen wird, und zwar dieses physikalische Aussprechen der Flatus Vocis, der Stimmhauch, sei das Wesen des Begriffs, das ist Unsinn. Und da ist dann also der Roszelin auch als Ketzer verdammt worden, und weil das auch für die Philosophie sehr schlimm war. Und der Realismus und damit die aristotelische Auffassung der Begriffe hat alles wieder umgesiegt. Nun, nach Aristoteles besteht nun jedes Geschehen in der Welt immer darin, dass eine Form, die irgendwelche Materie besitzt, weiter, und eine neue Form, die ein aktives Prinzip ist, diese Materie ergreift und neu gestaltet. Dabei wird also die Form, die schon vorher potenziell vorhanden war, wird nun aktiv und die vorher aktive Form wird nun wieder potenziell. Die Formen bleiben aber doch irgendwie erhalten, sei es nun aktuell oder potenziell, darum sind sie Substanzen. Es ist so, dass dafür, dass also irgendeine solche Form Gestalt annimmt, oder besser gesagt, dass Materie von einer Form ergriffen wird, da gibt es Gründe. Und zwar geht diese ganze Geschichte immer nach dem Vierschritt. Es gibt alles vierfach, es gibt also vier Gründe. Causa formalis, materialis, finalis und ich weiß nicht, also ist ja gleich. Wir werden darauf zurück. Nun, weil das nun alles so ist, so ist natürlich nicht nur die Logik, sondern also auch die Theorie des Schließens eine zentrale Aufgabe der Wissenschaft, die dann überall auch in der Physik dieses Denkens gilt. Natürlich ist es klar, dass für unsere Auffassung, das ist auch wahrscheinlich keine richtige Beurteilung, dass aristotelische Denken doch noch sehr archaisch ist. Weil diese eigentümliche Hypostasierung der Begriffe, also dass man die Begriffe als etwas, was da so existiert und dass diese Begriffe aktive Prinzipien seien und dass ein Einzelobjekt, also eine Person oder diese Pfeife, dass es also dafür ein begriffliches Wesen gebe, das also überhaupt macht, dass diese Pfeife da ist, das ist natürlich archaisch und dahinter steckt die uralte Wortmagie, welche Sie zum Beispiel als Kind kennenlernten in der Geschichte vom Rumpelstilzchen, nicht wahr? Das ist ein böser Zwerg, ein böser Dämon und der wird beschworen, wenn man seinen Namen kennt und dann zerreißt er sich, dann ist er beschworen. Und diese Wortmagie ist ja auch bei der biblischen Religion ganz offensichtlich. Man darf den Namen Gottes nicht aussprechen, weil eben wer den Namen weiß und ausspricht, der gewinnt Gewalt über die Gottheit. Das ist eine höchst gefährliche Angelegenheit. Und der Name hat eben eine magische Kraft, er ruft etwas in die Wirklichkeit. Man sieht das auch nicht bei der Geschichte von Jakob, der an der Furt, dem Numen, das dort wird begegnet. Also es heißt in der Bibel, das sei ein Engel, aber das ist eine spätere Information, es hat jetzt um eine Gottheit. Er kämpft mit diesem Engel. Dieser Gottheit bis die Morgendämmerung einbricht und dann sagt die Gottheit, jetzt soll er ihn fahren lassen. Dann sagt er, ich lasse dich nicht. Dann fragt er ihn zuerst, wie er heiße. Und dann sagt das Numen, ich kann dir nicht sagen, wie ich heiße, mein Name ist wunderbar. Weil man eben den Namen dieses Numen nicht wissen darf, wenn man es eben wüsste, dann wäre man der große Gottesstreiter. Und dann nicht mal sagt er, ja, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest dich den. Und dann singt ihr dieser Gott und dann trennen sie sich. Und seither hat der Jakob eine Verzerrung in der Hüfte, die eben damit kommt, weil er der große Gottesstreiter war und war ganz ungeschoren kommt man nicht davon. Und ich meine, alle Leute, die etwas wussten davon, wie es ist, wenn man den großen Mächten begegnet, die haben natürlich auch gewusst, dass das ungemein gefährlich ist. Und es wäre ganz gut, wenn die heutige Wissenschaft auch etwas realisieren würde, dass man eben nicht umsonst mit gewisser Vorsicht gewisse Dinge behandelt, weil man weiß, dass das eine ganz explosive Sache ist. Und es ist nicht etwa so, dass es dann explodiert und dann wird es herrlich, sondern geht man zugrunde. Und zwar derjenige, der eben die Gottheit provoziert hat, geht zugrunde.
weil es ist furchtbar, wie die Hand des Vergessens geworden ist. Nun, das hat also diese Namensmagie, die ich so noch, hier noch ganz gegenwärtig und eben in die Wissenschaften eingeführt, ist das aber nicht ganz der richtige Ort. Diese Sachen gehören heute in die Psychologie, nicht wahr? Wo man natürlich weiß, dass die Leute vom Namen herkommen, von Worten herkommen. Bezaubert werden, je weniger die Worte heißen, desto größer ist die Magie. Daher also sind überall, nicht wahr, im Radio, in den Zeitschriften, in den Zeitungen, überall werden also solche Wörter gebraucht. Niemand weiß, was die eigentlich heißen sollen, desto fleißiger werden sie gebraucht. Und wenn sie alle brauchen, meint man auch, man sage dann etwas, nicht wahr? Und spricht dieses Wort aus und dann meint man sogar, jetzt sei etwas geschehen. Das ist natürlich gar nicht geschehen, außer dass man selber Schaden will. Nun, diese Formen, diese Begriffe, diese bilden eine Hierarchie und ein wesentlicher Inhalt der Logik ist nun die Beziehungen, in denen Begriffe zueinander stehen, zu untersuchen. Und Aristoteles hat nun festgestellt, dass es vier Beziehungen zwischen zwei Begriffen geben können. Nämlich entweder ein Begriff enthält einen zweiten Begriff oder ein Begriff schließt einen zweiten Begriff aus. Ein Begriff enthält einen zweiten Begriff wenigstens teilweise oder ein Begriff schließt einen anderen Begriff wenigstens teilweise aus. Man kann das, und das ist also keineswegs ein Erfinden der Neuzeit, wie die Schullehrer meinen, und das hat also wieder einen Namen nach einem Engländer heutzutage in der Schule, diese Figuren, aber die sind also alt, die sind scholastisch, nicht wahr? Man kann also haben, das ist die Begriffssphäre und ein zweiter Begriff ist die Begriffe enthalten. Oder ich habe zwei Begriffssphären und die haben, ein Begriff enthält den anderen teilweise. Oder ich habe zwei Begriffssphären und die schließen sich total aus. Oder ich habe zwei Begriffssphären und ich weiß, dass wenigstens hier etwas außerhalb liegt. Ja, und das ist Ihnen alles nur bekannt, das ist also elementare Lehre und das ist eben der Durchschnitt, nicht wahr, und so weiter. Also das sind diese vier Möglichkeiten. Man sagt in der formalen Logik, wenn man die Begriffe A und B nimmt, alle A sind B, einige A sind B, kein A ist B und einige A sind nicht B. Das ist äquivalent zu diesen Aussagen. Nun, man hat zweckmäßigerweise diese vier, man nennt das die Modi. Diese vier Modi nummeriert, und zwar haben die Scholastiker die mit den Buchstaben A, B, I und O. Und man kann das natürlich, wenn man will, nennen, theoretisch schreiben. Dabei ist es so, dass ein Hauptpunkt, der unsere Denkweise von Aristoteles unterscheidet, und das wieder mit der Wortmagie zu tun hat, ist der, dass Aristoteles glaubt, dass jeder Begriff einen Inhalt hat. Also, der Begriff sowieso das Wesen der Dinge hat, so ist ein Begriff automatisch nie leer. Es gibt keine leeren Begriffe. Weil der Begriff definiert ja einen Gegenstand. Daher, nicht wahr, wenn man also zum Beispiel so sagt, nicht nur das entspricht dem, B ist in A enthalten. Oder wenn man hier das so schreibt, A und B haben einen Durchschnitt, nicht wahr? Das ist der Durchschnitt. Dann ist immer gemeint, dass diese Menge nicht leer sei. Man müsste also irgendwie immer schreiben, das ist nicht die Nullmenge. Aber das sagt der Aristoteles nie, weil das ist selbstverständlich. Und das führt nun in der Logik zu gewissen Fehlern. Also der Hauptfehler ist der, dass der Aristoteles gemeint hat, dass aus der Aussage, alle B sind A, folgt auch, dass einige A, B sind. Das ist aber offenbar falsch, denn wenn ich sage, alle Hexen sind Frauen, so ist das ein analytischer Satz und daher richtig, weil eine Hexe ist per Definition eine Frau. Aber daraus folgt natürlich nicht, dass einige Frauen Hexen sind. Denn das setzt noch überdies voraus, dass es wirklich Hexen gibt. Das heißt, dass der Begriff Hexe kein leerer Begriff ist. Nur dann ist die Umkehrung von A nach B richtig. Das sind also so die Fehler. Also ein anderer Fehler ist eben der, dass der Aristoteles überhaupt nicht unterscheidet zwischen Begriff und Gegenstand. Dass also ein Gegenstand, eine Person oder diese Pfeife oder der Sokrates, nicht auch in der Philosophie, wie wird immer der Sokrates genützt, diesen Zweck, das ist also genauso gut wie ein Allgemeinbegriff. Ferner fehlt der aristotelischen Philosophie der Gedanke, dass es Begriffe gibt, oder man auch sagen Prädikate, die zweistellig sind, wie zum Beispiel Schüler, nicht wahr? Wenn man sagt, Plato war der Schüler des Sokrates, so ist diese Aussage völlig gleichwertig mit der Aussage, der Sokrates war der Lehrer Platos. Weil nämlich Schüler ein zweistelliges Prädikat ist. Der eine, den nennen wir Schüler, und das andere ist ein Lehrer, aber ohne Lehrer gibt es ja gar keinen Schüler. Das heißt, es gehören immer zwei dazu. Oder ich meine, Sie können die Familienverhältnisse, es gibt unendlich viele mehrstellige Prädikate, die kommen nicht vor. Und es war auch noch immer, also Leibniz zum Beispiel war der Überzeugung, dass es das unsinnig sei, es könne keine mehrstelligen Prädikate geben, weil das wäre ein Begriff, der mit einem Bein in der einen Substanz und mit dem anderen Bein in der anderen Substanz wäre und das sei doch absurd. Daraus sieht man eben, dass auch noch für Leibniz die Begriffe substanzielle Formen sind, die an der Materie kleben. Dann muss das so sein. Nun, weil die Begriffe automatisch einen Gegenstand setzen, entsteht dann in der klassischen Philosophie ein fürchterliches Problem und das nennt man das Existenzproblem. Und daraus ist eine ganze Wissenschaft entstanden, die nennt man Ontologie. Nun, man kann natürlich schon über das Sein nachdenken, wenn man will. Aber man muss sich darüber klar sein, dass zunächst das Sein eine Erfindung der Eleaten, also jener in Süditalien lebenden, im 5. Jahrhundert lebenden Philosophen, eine völlig unsinnige Bildung ist. Ist, ist eine Copula. Und man kann daraus noch kein Subjekt bilden. Das Sein. Man kann sagen, der Baum ist grün. Aber ich meine, Herr Celio ist Bundesrat. Aber man kann doch nicht das Sein des Bundesrates, was ist das? Ich weiß es nicht. Man kann darum kolossal Gedanken machen. Und dann nichts heraus dabei. Für uns ist jedenfalls Existenz einfach keine Eigenschaft eines Gegenstands, sondern ist die Eigenschaft eines Begriffs. Denn, wenn ich sage, gibt es einen Trabanten der Erde? Man kann sagen, ja, das gibt es, das ist der Mond. Dann kann ich auch sagen, es existiert ein Trabant der Erde. Es ist aber nicht so, dass dieses Wort Existenz sich auf den wirklichen Mond bezieht, sondern das bezieht sich auf den Begriff Trabant der Erde unter denen tatsächlich etwas fällt. Bin ich?
Frage.
Gibt es auch einen Trabanten des Merkurs? Dann sage ich, nein, es existiert kein Trabant des Merkurs. Das sieht man jetzt ganz deutlich. Es ist nicht ein Gegenstand, der die Eigenschaft hat, nicht zu existieren. Sondern es ist einfach die Tatsache, dass unter dem Begriff Trabant des Merkurs kein Gegenstand fällt. Das heißt, Existenz ist immer eine Eigenschaft eines Begriffs und nicht eines Gegenstands. Die Gegenstände existieren gar nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn, zu fragen, ob die Gegenstände existieren. Das ist eine vollkommen sinnlose Bildung. Und das kommt davon, wenn man eben Begriffe und Gegenstände verwechselt. Dann entstehen solche seltsamen Sachen. Ich kann zum Beispiel auch fragen, gibt es zwei ganze Zahlen, n und m, sodass